Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Hallo, da sind wir wieder. Heute allerdings nicht hinten links im Kaiser Friedrich, aus organisatorischen Gründen könnte man sagen, wir sind irgendwo im Pressehaus. Ich weiß gar nicht, ob hinten links oder nicht. Hinten links oder hinten rechts, weil wir mehrere Eingänge haben. Auf jeden Fall das heißt, ich bin nicht allein, sondern mir gegenüber sitzt Frau Professorin Uta Halle. Hallo, Frau Professorin Halle.
Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Viele Bremer werden Sie kennen, die sich mit der Geschichte dieser Stadt befassen, vor allen Dingen der Vor- und Frühgeschichte, kann man sagen, oder der Vergangenheit, der älteren Vergangenheit, denn Sie sind lange Landesarchäologin gewesen, bis vor wenigen Wochen.
Bis vor 3 Wochen.
Sie können es sogar noch genau sagen. Was ist seitdem passiert? Was in diesen 3 Wochen? Hat Ihre Arbeit noch so einen großen Nachhall? Weil Sie machen ja immer noch einiges, habe ich gesehen, haben ja auch angekündigt, dass Sie Projekte zu Ende führen wollen. Hat sich für Sie eigentlich großartig was geändert oder arbeiten Sie wie vorher?
Im Moment arbeite ich noch nicht wie vorher wieder. Das wäre auch sehr schwierig, weil ich habe mir gedacht, ich muss auch erst mal diesen Übergang in den Ruhestand hinkriegen. Und auch, ich möchte auch nicht so gerne jetzt jeden Tag schon wieder in der Landesarchäologie aufschlagen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, auch gegenüber meinem damaligen Team verkehrt.
Das wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch für die, ne?
Das wäre für die ein bisschen komisch. Und das möchte ich also von daher gesehen auch nicht so gerne.
Was meinen Sie denn mit dem Übergang organisieren? Haben Sie sich Gedanken gemacht? Also ich meine, man macht sich wahrscheinlich Gedanken über seinen Ruhestand, aber haben Sie Befürchtungen gehabt, dass Sie mit sich anzufangen wissen oder dass Sie Langeweile haben oder dass Sie plötzlich in ein Loch fallen oder so, wie ja manche berichten, die ein ausgefülltes Arbeitsleben hatten?
Jein. Also so richtig, dass ich in ein Loch falle, konnte ich mir nicht vorstellen, weil dazu habe ich zu viele unterschiedliche Interessen auch. Und da gibt es immer was, was man machen kann. Wir haben 4 Enkelkinder, mein Mann und ich, und wir haben einen Hund. Also von daher gesehen, es gibt auch einiges andere zu tun. Aber erst mal Abstand zu kriegen von dem, was bisher war, und sich auch bereit machen, sich auf etwas anderes einzulassen. Das war mir wichtig. Und deshalb jetzt auch erstmal diese Pause von einigen Wochen und so überlegen, was kann man sonst noch verändern und wie spielt sich das alles wieder ein. Auch mein Mann arbeitet von zu Hause aus. Wie ist das dann, wenn ich auf einmal auch den ganzen Tag zu Hause bin? Da muss man sich ja auch ein bisschen dran gewöhnen.
Am Anfang fühlt sich das ja wahrscheinlich noch so an, als ob man Urlaub hätte, ne?
Ja, und das kam auch dazu. Ich bin dann gleich in der 2. Woche nach Wien gefahren. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen wie Urlaub. Und aber in Wien ist dann eine Kollegin auch in den Ruhestand gegangen und verabschiedet worden. Deshalb bin ich dahin gefahren. Also von daher gesehen konnten wir uns auch ein bisschen austauschen darüber, wie das so ist, was uns erwartet.
Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrer beruflichen Tätigkeit und vielleicht auch Ihrem Vorleben, bevor Sie in Bremen angefangen haben. Sie, Landesarchäologin, waren Sie von März 2008 bis September 2024. Das ist eine Ära, kann man so sagen, ne?
Das sind 16,5 Jahre, aber gegenüber meinem Vorvorgänger Karl-Heinz Brandt, der von 1953 bis 1987 Landesarchäologe war, ist das also nur eine kurze Zeit gewesen. Gegenüber meinem direkten Vorgänger, Professor Rech, der hat auch 17 Jahre gemacht. Also es ist in etwa so die gleiche Zeitspanne.
Als Sie das Amt angetreten sind, was hatten Sie da eigentlich für Ziele oder für Vorstellungen? Und was haben Sie in diesen 16 Jahren verwirklichen können und was nicht?
Oh, eine ganze Menge Vorstellungen hatte ich. Ich habe lange überlegt, ob ich mich überhaupt auf diese Stelle bewerbe, weil meine letzte Ausgrabung war 1983 gewesen. Danach habe ich aus familiären Gründen nicht mehr direkt auf Grabungen gearbeitet, sondern habe meine Karriere ein bisschen anders ausgerichtet. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich mich überhaupt bewerbe, weil in der Archäologie sich einiges geändert hatte. Es gab Datenbanken, in denen die Fundstellen eigentlich so verzeichnet werden konnten. In der Vermessungstechnik direkt draußen auf der Ausgrabung hat sich was verändert gehabt. Und deshalb habe ich lange überlegt, bewerbe ich mich überhaupt.
Ob man sich das zutraut, ne, wenn sich so viel im Berufsleben verändert. Das ist hier wie jedem anderen auch, Mütter, die ein paar Jahre zu Hause bleiben. Und der Wandel ist ja immer rasanter. Ne?
Ja. Kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich gedacht, ich bringe für alle drei Stellenteile, das ist ja nicht nur die Landesarchäologie, sondern es ist die Professur an der Bremer Uni und es ist die Abteilungsleitung im Focke-Museum gewesen. Ich bringe für alle drei Stellenteile die richtige Qualifikation mit. Und dann habe ich gedacht, dann bewerbe ich mich mal. Habe ich gemacht und habe dann ein schwieriges Auswahlverfahren durchlaufen, weil die Bremer Universität schickt alle Professorinnen und Professoren erstmal in so ein Einzelassessment-Verfahren. Und auch das musste ich durchlaufen. Und dann bin ich nachher unter mehr als 50 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt worden. Und von daher gesehen habe ich dann feststellen müssen, in der Landesarchäologie Bremen, da hat sich noch gar nicht so viel zum Jahr 83 geändert. Es gab keine Datenbank, es gab kein modernes Vermessungsgerät. Die Landesarchäologie war in Räumen untergebracht, die vom Einsturz bedroht waren. Also es war eigentlich eine ganze Menge, was da gleich auf mich zukam.
Aber es war auch eine ganze Menge vernachlässigt worden, kann man dann so sagen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, es hat verschiedene Gründe. Bremen ist immer knapp bei Kasse. Das merkte ich dann auch gleich, als ich auf die Suche nach neuen Räumen gehen sollte. Das war die zweite Unterschrift, die ich in Bremen geleistet habe, nach meinem Vertrag mit der Uni. Habe ich neue Räume für die Landesarchäologie versucht, bei Immobilien Bremen erstmal zu beantragen. Zum Glück hatte das damalige Team schon mal zusammengestellt, wie viel Platz brauchen wir denn, was ist alles vonnöten. Und ich konnte also mit einem Plan, wir brauchen 1.000 Euro von 320 Quadratmeter, die wir bis dahin hatten, auf 1.000 Euro uns zu vergrößern starten. Aber es gab keine Räume für uns. Jedenfalls nicht für das Geld, was ich hätte einsetzen dürfen für die Miete. Und von daher gesehen waren erstmal lange Verhandlungen auch, dass wir mehr Miete zahlen können müssen. Und dann haben wir letztendlich 2011 den Umzug bewältigt. Und eine Landesarchäologie umzuziehen ist auch nicht so ganz einfach, weil das ganze Kulturgut natürlich auch vorsichtig verpackt werden muss und genau beschriftet werden muss, damit man es nachher auch wiederfindet. Und dann sind wir in die alte Post am Bahnhof gezogen und haben damit einen zentralen Punkt in der Stadt quasi dort auch 1.100 Quadratmeter dann bekommen. Das war ein schöner Erfolg. Halt auch 2011 ist zwar ein chaotisches Jahr für die Archäologie gewesen, weil gleichzeitig quasi meine Abteilung im Focke-Museum überarbeitet worden ist und neu aufgemacht worden ist als Wissenswerkstatt Archäologie. Und wir hatten Ende Oktober, im Oktober 2011 auch noch den großen deutschen Archäologiekongress, wo dann ungefähr 700 Archäologen hier in der Stadt waren, zu Besuch. Und musste erstmal, das musste auch alles organisiert werden. Und wenn man erst gerade 3 Jahre in einer Stadt ist, in die ich ja vollkommen fremd gekommen bin, dann hat man noch nicht so viele Vorstellungen, wo man einen solchen Riesenkongress machen kann. Wir haben den dann in der Uni durchgeführt. Das war auch gut so, weil wir da genügend Räume zur Verfügung hatten und man auch zwischen den unterschiedlichen Arbeitsgruppen dann wechseln konnte, relativ zügig.
Bevor wir auf Ihr berufliches Vorleben kommen, wo Sie vorher waren, bevor Sie nach Bremen gekommen sind, Sie sind quasi unbeleckt von Bremen nach Bremen gekommen. Was war denn so Ihr erster Eindruck? Und gibt es irgendwas, was Sie jetzt revidiert haben nach den vielen Jahren?
Also ja, ich habe Bremen von außerhalb immer als sehr linksliberale Stadt empfunden und auch so wahrgenommen. Habe dann aber festgestellt, so linksliberal, wie man das von außen wahrnimmt, ist Bremen intern dann nicht, sondern man hat schon den Eindruck, dass viele Leute hier doch noch sehr traditionsbewusst sind, aber leider kein Faible für die Archäologie haben.
Das heißt, in Bremen ist Archäologie, wurde stiefmütterlich behandelt, jetzt gar nicht vorwurfsvoll von der Politik, sondern von den Bremern, die hatten gar kein richtiges Bewusstsein dafür. Anders als in Köln zum Beispiel?
Oder? Ja, in Köln hat man natürlich auch nochmal, die römischen Überreste sind überall zu finden. Wenn man hier in Bremen durch die Stadt geht, findet man wenig Archäologie.
Mhm. Das heißt, es gab wenig Berührungspunkte?
Es gab wenig Berührungspunkte. Auf der anderen Seite haben meine Kollegen auch damals schon versucht, über die Bremer Gesellschaft für Vorgeschichte zahlreiche Informationen aus der Archäologie auch in die breite Öffentlichkeit zu geben mit Vorträgen. Das waren damals meistens nur Dia-Vorträge, heute sind das dann PowerPoint-Präsentationen, aber auch mit Ausstellungen. Ich habe gerade noch mal einen Aufsatz geschrieben über archäologische Ausstellungen, die in Bremen schon gelaufen sind. Und Bremen ist auch eine Stadt gewesen, in der ja an zwei Stellen auch Ur- und Frühgeschichte gezeigt worden ist, über lange Zeit bis Ende der 1960er Jahre gab es ja noch das Museum in der Böttcherstraße, wo auch ganz viel Archäologie gezeigt worden ist, das Museum Väterkunde. Mhm. Das ist ja dann nach Worpswede rausgezogen und war nicht mehr hier in der Stadt präsent. Aber im Focke-Museum hat man immer eine archäologische Abteilung gehabt.
Das macht ja fast jedes, also das Focke-Museum ist mehr als ein Heimatmuseum, aber das Stadtmuseum, das macht ja fast eigentlich jedes Stadtmuseum, es gehört ja zu den Wurzeln dieser Stadt dazu. Was meinen Sie denn damit, dass die Bremer nicht so viel von Archäologie wissen wollten, obwohl sie traditionsbewusst sind?
Ich weiß es nicht. Es gibt manchmal Momente, da muss man ein bisschen betteln gehen in der Stadt. Und dann merkt man schon, es ist schwierig für die Archäologie, Gelder einzuwerben.
Ich habe gedacht, man muss manchmal in dieser Stadt auf den Tisch schauen, wenn man Bauprojekte verzögert und Menschen damit unzufrieden sind. Was man sich ja vorstellen kann, also man kann das nachvollziehen. Aber Archäologie hat da ja Vorrang oder Vorrechte. Ne?
Ja, ist das nicht mehr so? Doch, das ist so und das ist jetzt zum Glück auch gesetzlich verankert.
Ich meine, dass es da zu Konflikten kommt, allerdings ist das nicht bremisch.
Also das ist nicht unbedingt was typisch Bremisches, sondern es gibt es in allen anderen Bundesländern auch und in allen anderen Städten auch, wo, weil man sagen muss, wenn man hier in Bremen in der Altstadt irgendwo in den Boden geht, muss man einfach schon im Vorfeld damit rechnen, dass dort was Archäologisches auftaucht. Und auch wenn man weiter rausgeht auf die ehemals selbstständigen Dörfer, im Grunde genommen, auch da muss man davon ausgehen, dass man dort an vielen Stellen auf Archäologie stößt. Auch in Gegenden, wo wir es vorher gar nicht so erwartet haben, zum Beispiel in der Mahndorfer Marsch. Das ist so etwas, wo wir durch neue Untersuchungsergebnisse jetzt, wo da wieder große Gewerbegebiete ausgewiesen worden sind und wir die Kanalarbeiten schon mal mit archäologisch ausgewertet haben, dass man da also auch auf neue Fundstellen stößt, die so vorher noch nicht bekannt waren.
Als Sie festgestellt haben, dass Bremen gar nicht so linksliberal ist, wie Sie von außen den Eindruck hatten oder was man so gelesen oder gedacht hat, war das eine positive oder eine negative Überraschung? Hätten Sie sich mehr Linksliberalität gewünscht oder waren Sie ganz froh, dass es nicht so ist, wie Sie vielleicht gedacht haben?
Das ist schwierig zu beurteilen so im Nachhinein. ich hätte mir an ein paar Stellen was vorstellen können, wo ich gedacht hätte, da gäbe es vielleicht mehr Entfaltungsmöglichkeiten im eher linksliberalen Spektrum halt auch so. Und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass man von der Seite aus manchmal auch angegriffen wird. Das war also etwas, was ich mir so habe nicht. Ja, die letzte Grabung, auf die wir wahrscheinlich noch kommen werden, da sind wir halt doch auf einmal sehr heftig aus dem linken Spektrum angegriffen worden. Und von daher gesehen, das hätte ich so nicht erwartet.
Verstehe. Jetzt kommen wir vielleicht zu Ihrer Vorgeschichte. Sie sind, wo sind Sie, ich sehe das gerade gar nicht, wo Sie geboren sind.
In Detmold.
Genau, in Detmold, hier steht es auch. Sind da zur Schule gegangen, dann haben Sie in Hamburg studiert.
Ja.
Dann, Sie waren aber in sehr, sehr vielen Städten. Dann waren Sie, bevor Sie nach Bremen gekommen sind, waren Sie in Berlin.
Da war ich Privatdozentin, das heißt, ich habe weiter im Lippe gewohnt.
Ach so, und ich bin gependelt,
weil als Privatdozentin hat man 2 Semesterwochenstunden Unterricht. Also gibt man, damit man halt diesen Titel nicht verliert. Und von daher gesehen war mein Lebensmittelpunkt war weiterhin Lippe.
Ah ja.
Und ich bin einmal in der Woche nach Berlin gefahren oder auch nicht Lehrschulvertretungen habe ich gemacht in Leipzig und in Greifswald.
Gesehen. In Leipzig, Greifswald, in Münster, in Bamberg. Also Sie hatten
ja. Da kommt man dann rum.
Ja, sehr, sehr weit rumgekommen. Sie haben promoviert, Sie haben nicht promoviert. Sie haben Ihren Magister haben Sie geschrieben über Hochmittel. Sie haben promoviert, klar. Ja. Sie sind Professorin, das geht ja gar nicht. Sie haben Ihre Magisterarbeit geschrieben über hochmittelalterliche Keramik aus alten
Schildische.
Aus dem alten Schildische oder alten Schildische?
Alten Schildische, das ist ein Ortsteil von Bielefeld.
Alten Schildische habe ich vorher noch nie gehört, muss ich gestehen. Promoviert haben Sie über eine mittelalterliche Keramiksiedlung, ist das richtig?
Also über eine Siedlung und die Keramik aus dieser Siedlung, ja.
Die war auch im Kreis Lippe.
Auch im Kreis Lippe.
Da haben Sie dann wahrscheinlich auch gegraben, oder?
Ich habe da bei dieser Siedlung, die ich dann für meine Promotion mit ausgewertet habe, da habe ich ja auch lange selber gegraben. Da wurde ein Stausee angelegt. Das ist in dem Bereich Schieder-Schwalenberg. Das ist der Bereich, wo unser Bundespräsident herkommt. Und der Stausee sollte angelegt werden, um einen kleinen Fluss dort aufzustauen. Und dort haben wir eine Siedlung auf 8 Hektar freigelegt. Und die Keramik daraus war so toll, dass ich dann gesagt habe, daraus mache ich dann gerne mal meine Doktorarbeit. Und mein Doktorvater war auch total damit einverstanden. Er hat das total gut gefunden, dass ich die Grabung selber auch mitgemacht hatte und halt dann die Keramik auswerten wollte.
Wenn Sie jetzt sagen, die Keramik war so toll, wenn wir uns auf einer Party kennenlernen würden und Sie würden sagen, ich könnte Ihnen viel über hochmittelalterliche Keramik erzählen, wäre ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, muss ich ehrlich sagen, ob ich sagen würde, ja, schießen Sie mal los, wenn das zweite Gesprächsangebot wäre, ich erzähle Ihnen, was ich zuletzt gelesen oder im Kino gesehen habe. Verstehen Sie das?
Ich verstehen.
Was ist daran spannend an hochmittelalterlicher Keramik? Oder was war toll an dem, was Sie da gefunden haben?
Naja, wir hatten da ja eine komplette Siedlung quasi. Und man konnte anhand der Keramik feststellen, ob in den Häusern irgendetwas Spezielles stattgefunden hatte. Wir haben zum Beispiel in einem Bereich,
was Berufe betrifft oder was Berufe und solche Berufe.
Ja, oder was so auch die Funktion von Gebäuden vielleicht hat. Ja. Wir haben zum Beispiel an einer Stelle ganz viele Keramik gefunden, die zu Krügen und Kannen gehörte. Und auch das Gebäude, aus dem diese Keramik stammte, hatte eine andere Form als die anderen Gebäude.
Krügen und Kannen, das könnte auch mit Lebensmitteln zu tun haben, oder ein Badehaus oder sowas, ne?
Oder ein Krug. Früher hatte man den Dorfkrug.
Ach ja, oder eine Kneipe quasi.
Oder die Kneipe halt auch so. Das war dann die Interpretation, die wir für dieses Gebäude gewählt haben. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes, wo man dann denkt, ja, warum ist das, also es war wirklich auch im Zentrum des Dorfes, ein Dorf, was aber keine Kirche hatte, aber was an einer Stelle auch noch so etwas wie einen größeren Hof hatte, wo vielleicht dann der kleine Landadlige saß. Und das auszuwerten und zu gucken, das war schon spannend.
Aber verstehen Sie denn, dass wahrscheinlich einige Leute, die machen ja Erfahrungen damit, die mit Archäologie nichts zu tun haben, sagen, hochmittelalterliche Keramik interessiert mich nicht so.
Aber Archäologie interessiert vielfach.
Ja. Ist das heißt, oder verkenne ich das Interesse von Menschen? Und wenn sie erst mal anfangen zu erzählen, ist das Interesse groß, weil die meisten sich darunter einfach zu wenig vorstellen können.
Das ist es. Die Leute erleben halt im Grunde genommen nur die Ausgrabung draußen im Gelände.
Und denken, da sind Leute mit Pinsel und Scherben irgendwie von Staub zu befreien.
Genau. Das dazu aber auch noch, damit man überhaupt Aussagen zum Alter oder zur Struktur dieser Siedlung machen kann, dass dazu auch noch eine ganz lange Auswertungsphase gehört. Das sehen die Leute dann nicht. Da sitzen wir ja dann auch wieder in unseren Arbeitszimmern haben große Pläne, haben die Keramik und werten das aus. Und von daher gesehen ist das ein Teil, den die Bevölkerung eigentlich so nicht kennt.
Ist das der spannende Teil, dass aus dem, was man findet, Rückschlüsse zu ziehen?
Nein, man hat bei der Interpretation eine große Verantwortung. Hm. Weil das ist das, was dann nachher in Aufsätzen oder in Büchern oder so etwas geschrieben steht. Und man hat die Verantwortung für diese Interpretation. Mhm. Ich jetzt also nur schreibe, Männer machen irgendwas. Mhm. Oder also wenn ich jetzt heutzutage meine Doktorarbeit angucke, dann habe ich immer von den Töpfern geschrieben. Mhm. Und habe überhaupt nicht bedacht, ob vielleicht auch Frauen in diesen Arbeitsprozess eingebunden waren oder was die Frauen vielleicht gemacht haben. Mhm. Oder wenn ich es mit eingebunden habe, dann waren das tradierte Vorstellungen, die schon irgendjemand anders mal geschrieben hatte und die ich dann übernommen habe. Also von daher gesehen, ich musste mich dann auch ein ganzes Stück weit freischwimmen und eigene Interpretationen auch verantworten können. Mhm. Und das ist etwas, was die Leute überhaupt nicht erleben, im Grunde genommen. Die denken immer, was Archäologie sagt und was geschrieben ist, das ist auch unverrücklich.
Ja, ja. Mhm. Aber in Wissenschaft ist das ja fast immer so.
Ja.
Ne? Mhm. Also wenn man das bei Corona nicht gelernt hat, dann wird man es nicht mehr lernen. Mhm. Dass Wissenschaft immer nach Antworten sucht, aber keine Gewissheiten, nicht immer Gewissheiten
geben kann. Mhm.
Was ich interessant finde, Sie sind Stipendiatin gewesen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Und da haben Sie, was ich wirklich sehr interessant auch fand, geschrieben über die Politisierung und Instrumentalisierung des Fachs, also Ihres Fachs im Nationalsozialismus. Erzählen Sie mal ein bisschen was davon, weil es kann man sich ja vorstellen, dass alles, was völkisch sozusagen war oder im Nationalsozialismus war, ja die Vorgeschichte hat ja eine ganz große Rolle gespielt. Ja. Davon hat man ja auch seine arische Selbstbestimmung abgeleitet und solchen Unfug. Wie Sie auf dieses Thema gekommen sind und wie man das zusammenfassen kann, weil das ist ja nochmal was ganz anderes, obwohl das natürlich mit Ihrem Fach zusammenhängt. Aber hochspannend, finde ich.
Also, ja, das Ganze fing an, dass mein Geschichtslehrer, mein ehemaliger von der Schule, mir sagte, als er hörte, was ich studiere, so ein belastetes Fach. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wieso? Ich studiere doch was super Interessantes, Spannendes und so. Wieso sagt er ein belastetes Fach? Und dann habe ich irgendwann im Rahmen meiner Doktorarbeit eine Fundkiste aufgemacht. Da stand draußen drauf, Externsteine, Grabung 1934-35. Und ich habe die aufgemacht und habe gedacht, tolle mittelalterliche Keramik, passt genau zu dem, was ich da gerade auswerte von meiner Doktorarbeit. Aber in der Kiste lag ein Zettel, da hatte jemand handschriftlich drauf vermerkt, über diese Keramik durfte auf Anweisung von Heinrich Himmler nicht mehr gesprochen werden.
Das ist ja toll. Wo haben Sie die Kiste denn entdeckt?
In Detmold, Detmold im Landesmuseum dort, weil dort werden die Funde von den Externsteine-Grabungen aufbewahrt. Ja. Und von daher gesehen habe ich da diese Kiste gesehen, auf der Suche nach Vergleichsmaterial zu dem, was ich da gerade auswertete für meine Promotion. Und dann habe ich gedacht,
was hat Herrn Himmler nicht gepasst?
Genau. Was hat Herrn Himmler, es ist Mittelalter und ich kannte ja aus, also ich bin zigmal bei den Externsteinen, bei Familienausflügen oder bei Schulausflügen gewesen und hatte das immer auch als germanisches Heiligtum so kennengelernt. Und von daher gesehen habe ich dann gedacht, das passt aber auch nicht, die Keramik passt überhaupt nicht zu Germanen irgendwelcher Art. So viel hatte ich ja nun, wenn man promoviert, ist man ja schon ein bisschen weiter. Und von daher gesehen habe ich das so im Hinterkopf gehabt. Und dann habe ich irgendwann mal eine Radiosendung gehört, im WDR 2, dass es für hochqualifizierte Frauen eine Fördermöglichkeit zur Habilitation gibt. Und ich habe immer gedacht, nee, Habilitation ist nichts, was ich anstrebe. Ich würde eher gern so eine Kreisarchäologenstelle oder sowas haben. Also sollten wir das vielleicht doch mal ins Auge fassen, wenn es da eine Fördermöglichkeit, weil ich war ja ohne feste Stelle irgendwie, eine Fördermöglichkeit gibt, das wäre vielleicht was. Und dann habe ich im Grunde genommen die archäologischen Quellen und die zeitgeschichtlichen Quellen, weil Der Archivpädagoge hatte mir dann erzählt, im Staatsarchiv liegen auch ganz viele Briefe, die sich auf diese Ausgrabung beziehen. Mhm. Aber da stände so was Komisches drin wie Kugeltopfkeramik. Das könnten Sie nun nicht einordnen, das könnte ich aber ja vielleicht einordnen. Und dann habe ich mich mit diesem um dieses Stipendium beworben und bin dann auch genommen worden.
Ich dachte, wie Sie auf das Thema gekommen sind. Was hatte denn nun Himmler gegen diese Scherben? In welches Bild des Germanen, was die Nazis hatten, hat das denn nicht reingepasst?
Es hätte gezeigt, dass die Externsteine halt kein germanisches Heiligtum gewesen sind, sondern das war ganz stinknormale mittelalterliche Siedlungskeramik. Da haben sich also im Mittelalter Leute aufgehalten und haben dort gelebt. Wir wissen auch von einer Einsiedelei, die es dort gegeben hat. Und von daher gesehen, diese Keramik passte überhaupt
nicht in die Legende sozusagen.
Passte nicht in die Legende. Und deshalb war die Diskussion darüber verboten worden.
Wurde eigentlich während des Nationalsozialismus viel Geld und Manpower in Ausgrabungen gesteckt?
Ja.
Um den Germanen auf die Spur zu kommen?
Ja, es gibt zahlreiche Ausgrabungen, die eigentlich so nicht wie heute, dass irgendwo gebaut wird, notwendig gewesen wären, sondern wo man eine sogenannte Forschungs- oder Lustgrabung gemacht hat. Da ist dann auch Geld reingegangen, was zum Teil von der SS gekommen ist, aber zum Teil halt auch wieder von Kommunen oder so. Archäologie war zu dem Zeitpunkt auch eine bunte Gemengelage von Interessen aus dem Fach selber heraus. Also das Fach hat sich nicht instrumentalisieren lassen, wie wir das oft darstellen, sondern hat selbstständig sich in den Dienst der Sache gestellt.
Ach so, im vorauseilenden Gehorsam.
Im vorauseilenden Gehorsam und in der Möglichkeit zu sehen, dass sich die Ur- und Frühgeschichte unter den Nationalsozialisten vielleicht doch ein bisschen weiterentwickeln kann, im Hinblick auf Stellen. Es gab vorher eine Professur für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Marburg. Mhm. Und 1945 gab es 24 Professuren. Mhm. Da sieht man, das ist eine Explosion gewesen, im Grunde genommen, wo zahlreiche Männer, aber auch einige Frauen dann neue Stellen gekriegt haben.
Das passt ja auch in die Ideologie, ne?
Ja, es passt.
Wenn man den Germanen so viel ableitet, dass man dann versucht, viel herauszufinden oder eigentlich ja seine eigenen Thesen, die man schon hat, zu beweisen.
Ja.
Das war ja keine ergebnisoffene Recherche in dem Fall der Nationalsozialisten. Mhm. Trotzdem haben Sie dem Fach dadurch natürlich besondere Bedeutung auch zukommen lassen. In ganz schrecklichen Sinn und falsch interpretiert, aber das muss man tatsächlich sagen. Ne?
Ja, also man muss sagen, die Archäologen waren immer, also vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg, auch direkt mit der Wehrmacht verbunden und auch mit der SS. Und waren schnell über weitere Entwicklungen informiert. Also es gibt einen Ausspruch eines sehr bekannten Archäologen, der auch nach 1945 seine Karriere
ungebremst,
nur mit einer leichten Bremsung fortsetzen konnte. Der schreibt 3 Wochen, bevor der Überfall auf die Sowjetunion ist, es mehren sich die Anzeichen, dass sich im Osten etwas tut. Und dann müssen wir in das Museum, in das Museum. Listet dann also auf, wo überall Germanen gewesen sind in der Ukraine und was man da doch für tolle Funde auswerten könnte. Und
oder klauen.
Ja, das kommt dann auch. Das kommt dazu.
Ja. Das waren doch diese Externsteine. Ich hatte davon, muss ich wahrscheinlich riesen Bildungslücke, die germanische Kultstätte Externsteine im Teutoburger Wald. Wie geht man denn heute damit um? Diese Geschichte wird ja da auch aufgearbeitet, denke ich mal. Ne?
Ja, mittlerweile ja. Mhm. Es gibt ein neues Informations-, also so neu ist es auch nicht mehr, das ist 2019 ungefähr eingeweiht worden. Und da sind schon auch meine Forschungsergebnisse mit eingeflossen. Mhm. Das ist also auch relativ vernünftig, aber es zeigt auch im Grunde genommen das, was Laien oft rein interpretiert haben und auch bis heute rein interpretieren, weil man kann ja dicke Bücher schreiben, aber dass man dieses germanische Heiligtum nochmal aus der Welt kriegt, daran glaube ich nicht mehr.
Mhm. Ja, schwierig.
Weil es gibt immer wieder Leute, die sich Sachen reininterpretieren, die es ganz schwierig machen, das zu widerlegen dann auch.
Was war Ihr tollster Fund in Ihrer Geschichte, wo Sie mit dabei waren oder so gut wie mit dabei waren und wo Sie gedacht haben, das ist ja eine Sensation, dass ich das erleben darf?
Also so den tollsten Fund gibt es überhaupt nicht, sondern wenn man die Zusammenhänge darstellen kann, dann wird es ein interessantes und spannendes Ergebnis.
Die tollste Erkenntnis dann vielleicht?
Also die tollste Erkenntnis war gleich meine erste Grabung hier in Bremen, weit draußen, nicht hier in der Altstadt, sondern draußen in Strom, wo die in Lankenau, ein Dorf, was es heute so gar nicht mehr gibt, sondern da ist das Gewerbe- und und Güterverteilzentrum hingekommen. Und dort war uns vom Kampfmittelräumdienst gemeldet worden, dass man da Holzfunde hat. Und zwar schon bevor ich überhaupt meine Stelle hier angetreten habe. Und das war das Erste, was mir dann meine Kollegen erzählten. Da gibt es auf der grünen Wiese Holzfunde. Und sie hätten die schon versucht, dendrochronologisch, also jahrgenau, datieren zu lassen. Aber da wäre noch nichts mehr rausgekommen. Da wären zu wenig Jahrringe dabei gewesen. Also habe ich mir das Ganze angeguckt und wir haben das dann noch weiter ausgegraben auch. Es war eine tiefe Grube, so mehr als 4 Meter im Durchmesser. Es war kein datierender Fund irgendwie drin. Und unten auf dem Boden lag ein großes Balkenkreuz im Grunde genommen. Und man konnte nachher, als wir das geborgen hatten, konnte man also wirklich genau zusammenstecken. Die anderen Bauhölzer, die da schon rausgekommen waren, konnte man zusammenstecken. Und es entpuppte sich als ein also als sogenannter Bockstuhl einer Entwässerungsmühle, die dort gestanden hatte. Und wir haben dann noch mal jemanden da gehabt, so einen Bauforscher richtig, der noch mal Dendroproben genommen hat. Und das jüngste Bauholz stammte aus dem Herbst, Winter 1815, 1816. Und der Dendrochronologe sagte sofort, Frau Halle, denken Sie dran, das war das Jahr ohne Sommer. Ich sage, was ist denn das Jahr ohne Sommer? Das Ganze ist sowieso viel zu jung und damit kennt man sich eigentlich nicht so aus. Und so, ja, da gab es irgendwo so einen Vulkanausbruch und der hat zu einer Klimaverschlechterung auf der Nordhalbkugel geführt, weil so viel Staub in die Luft gewirbelt worden ist. Und dann habe ich die ganze Sache nachrecherchiert halt auch so und das tatsächlich in Indonesien der Tambora ausgebrochen. 2016 hat auch dann der Weserkurier nochmal drüber berichtet, weil wir das Objekt noch mal vorgestellt haben. Und das ist diese Klimaverschlechterung, die auch die Bauern hier in Lankenau dann gespürt haben, dass sie eine Entwässerungsmühle brauchten, um das Wasser von ihren Wiesen runterzukriegen.
Das Tolle ist ja, dass man unheimlich viel dazulernt, auch Sie, ne?
Ja.
Durch die Recherche, weil Sie ja wahrscheinlich vorher auch noch nie von diesem Vulkanausbruch gehört haben.
Nein, man hat immer den Krakatau im Hintergrund so und man hat den Vesuv natürlich als Archäologin auch.
Vesuv kennt ihr wahrscheinlich.
Ja, genau. Der dazu geführt hat, dass Pompeji und Herculaneum verschüttet worden sind. Aber in Indonesien mit Auswirkungen dann hier in Bremen, dass das möglich sein kann, dass diese Entwässerungsmühle zu diesem Vulkanausbruch, was man sich damals hier in Bremen hat überhaupt nicht erklären können, dass so viel Wasser und lange auf den Wiesen gestanden hat, dass man eine Entwässerungsmühle gebaut hat. Das ist eigentlich etwas, was spektakulär ist und wo man sagt, ja, da merkt man dann halt auch, was eine momentane Klimakrise, wozu die führen könnte. Ne?
Ja. Aber eine Ihrer wichtigsten Ausgrabungen ist das Thema Reitbrake. Das ist ja auch noch nicht zu Ende.
Nein.
Das hat politisch zu politischen Diskussionen geführt. Was hat Sie da am meisten enttäuscht? Sie haben vorhin schon mal gesagt, Sie hätten sich von den Linken was anderes vorgestellt. Aber was war das, womit Sie nicht gerechnet hätten oder was Sie sich gewünscht hätten? Wir können es auch ins Positive formulieren.
Also wir sind mit vollkommen falschen Erwartungen daran gegangen. Dieser Friedhof ist ja 1948 exhumiert worden. Mhm. Dann gehe ich als Archäologin davon aus, dass man das auch fachgerecht gemacht hat. Mhm. Und dort alles geborgen hat, was man bergen sollte bei einer Exhumierung. Und ich habe auch damals, als wir die ersten Gespräche im dem politischen Umfeld auch geführt haben, habe ich gesagt, ja, wir Archäologen können 2-mal geöffnete Gruben nachweisen. Einmal, als die Grube angelegt worden ist für die Beerdigung und einmal, als sie dann geöffnet worden ist für die Exhumierung. Wir erwarten da aber nicht, also wir erwarten halt nur leere Grabgruben und sind dann in 6 Wochen da weg. Wir haben da aber 1,5 Jahre dann gegraben, weil keine dieser Grabgruben war leer. Sondern wir haben in allen Grabgruben noch etwas gefunden und wir haben dann insgesamt 66 vollständige Skelette ja noch geborgen, wobei das ein großer Teil, fast die Hälfte der vollständigen Skelette stammen aus einem Massengrab, in dem 29 Tote lagen. Und wir sind also von falschen Voraussetzungen, was die Exhumierung anging, gestartet, haben dann festgestellt, wir kriegen aber alle Unterstützung, die wir brauchen, um jetzt im Grunde genommen diese unvollständige Exhumierung zu Ende zu führen. Und vor allen Dingen auch, worauf die Exhumierer damals überhaupt nicht geachtet haben, sind die Erkennungsmarken, die die sowjetischen Kriegsgefangenen um den Hals tragen mussten. Das sind so zweigeteilte Marken, von denen die eine Hälfte abgebrochen wird und an die Wehrmachtverwaltung zurückgegeben wird, damit klar ist, dieser Mensch ist tot. Und die andere soll aber immer an der Leiche verbleiben, damit man auch nach Jahrzehnten die Toten noch identifizieren kann. Und darauf hatten die Exhumierer halt überhaupt nicht geachtet. Wir haben noch 217 Erkennungsmarken dort auf der Fläche, in den Grabgruben und zum Teil aber auch auf der Fläche gefunden und können von daher gesehen heute diese Toten, die dort bestattet worden sind, noch identifizieren, weil die Personalkarten liegen in Moskau im Verteidigungsministerium, sind aber digital über eine Datenbank abgreifbar und wir können so die Namen rauskriegen. Und damit hat sich diese Ausgrabung, die eigentlich ja nur leere Gruben nachweisen sollte, zu einer ganz hochpolitischen und sehr berührenden auf der anderen Seite.
Für die Angehörigen auf jeden Fall.
Genau, wir haben jetzt in mehreren Fällen halt auch Angehörige ausfindig machen können.
Sie möchten das auch gerne noch zu Ende führen oder Sie möchten unbedingt, dass alle zugeordnet werden können und alle Angehörigen informiert werden, ne? Da wollen Sie auch selber noch mitmachen.
Ja, da will ich auch weiter noch mitmachen, weil das ist ein Projekt, was wir uns ganz anders vorgestellt hatten und wo wir jetzt merken, ja, da gibt es Berührungspunkte zur Gegenwart noch. Wir haben zum Beispiel einmal noch ganz kurz, bevor der Krieg von Russland in die Ukraine getragen worden ist, und haben wir noch gehört, dass es in einem Fall die 88-jährige Tochter zu einem ukrainischen Kriegsgefangenen, dessen Marke wir haben, gefunden worden ist. Und die hat für das Museum in der Ukraine zur Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg hat sie einen Bericht verfasst, wie es ihrer Familie im Grunde genommen, nachdem der Vater als vermisst gemeldet worden ist, wie es ihrer Familie ergangen ist. Das kann man jetzt auch digital abrufen. Und von daher gesehen haben wir uns das jetzt mal angeguckt, halt auch so, wie ist es denn dieser Familie überhaupt danach ergangen. Das sind Sachen, die man normalerweise in der Archäologie überhaupt nicht hat.
Und haben Sie das vorher eigentlich, bevor Sie angefangen haben, im politischen Raum besprochen? In welchem politischen Raum müssen Sie das denn besprechen?
Naja, das Ganze war halt ja, weil dort auf der Fläche eine Bahnwerkstatt gebaut werden soll und sich in Oslepshausen eine Bürgerinitiative gebildet hat, die gegen den Bau der Bahnwerkstatt ist. Überwiegend aus Lärmschutzgründen, weil viele aus der Bürgerinitiative leben halt auch direkt an der Bahnstrecke, an der Hafenbahn und möchten nicht mehr Krach haben. Und dann ist ihnen aber irgendwann halt auch erzählt worden, da gab es früher diesen Friedhof. Und dann hat haben sich das zunutze gemacht.
Darüber haben wir ja öfter berichtet, aber wieso muss man sich im politischen Raum, ich meine, Sie müssen informieren, aber dass Archäologie da bestimmte Vorrechte hat, das muss ja jedem Politiker klar sein. Auch wenn die lieber die Bahnwerkstatt bauen würden oder auch wenn man lieber sehen würde, dass das da alles schneller Das ist wie wenn ein Unternehmer ein Hochhaus oder ein Familien- oder Mehrfamilienhaus irgendwo hinsetzt.
Naja, die Bürgerinitiative hat dann behauptet, zusammen mit dem Friedensforum, dass da noch ungefähr 10.000 Leute liegen können. Und dann war die große Frage, also Herr Elmshäuser vom Staatsarchiv ist gefragt worden, was wisst ihr denn schriftlich über diesen Friedhof? Dann kam raus, der ist halt exhumiert worden, da gibt es zwar keine Berichte zu, aber es sind 446 Tote, unbekannte Tote auf dem Ehrenfriedhof in Osterholz umgebettet worden von dort. Also ist der Friedhof leer. Und das war halt die Grundlage, da hat...
Ach, dann kam die Diskussion, wenn der doch leer ist, was soll muss man da noch viel Aufwand betreiben?
Genau, was sollen wir dann da noch... Und ich habe dann gesagt, wir können nachweisen, dass zweimal angelegte Gruben da sind. Die einen für die Grabgrube und die andere für die Exhumierung. Das können wir nachweisen und dann können wir auch sehen, wie viele da sind. Und falls da noch jemand liegen sollte... Können wir das dann auch klären.
Und wenn man den ersten findet, dann muss man weitermachen, weil man nicht weiß, wie viele da noch sind.
Ne? Ja.
Und warum sind Sie von den Linken enttäuscht?
Na, die haben uns dann sehr stark angegriffen und haben, es gab irgendwas, so eine Aussage, sie plappert im Grunde genommen das nach, was der Bürgermeister sagt. Weil ich habe gesagt, man kann da eine Bahnwerkstatt bauen, wenn wir weg sind. Weil dann ist da nichts mehr. Und wir haben in Bremen so wenig Platz für eine solche Bahnwerkstatt.
Ach, es geht nur um die Bahnwerkstatt?
Ja.
Ist ja,
ja. Ja, und die Linken haben sich halt zu eigen gemacht, dass man da eigentlich eine neue Erinnerungsstätte bauen möchte oder bauen sollte. Vielmehr ist von den Linken so gesagt worden. Und ich habe halt auch vor der Fernsehkamera und auch im Weserkurier war es nachzulesen, halt auch so gesagt, dass man meines Erachtens da eine Bahnwerkstatt hinbauen könnte. Weil diese Bahnwerkstatt hat Bremen dort an der Stelle schon 1912 geplant gehabt. Und jetzt soll sie dann irgendwann verwirklicht werden. Und wir haben so wenig Platz, wo sollen wir die sonst anderweitig bauen lassen.
Man kann ja auch eine Stele oder irgendwas, man kann ja trotzdem was machen, was
ja, sozusagen an die... Das ist ja auch, da, es gibt ja diese kleine Erinnerungsstelle da schon, die kann man noch mal mit mehr Informationen nach der abgeschlossenen Auswertung der Ausgrabung verändern und verbessern und mehr Informationen geben. Und von daher gesehen, das widerspricht sich ja nicht. Aber die Fläche ansonsten, da haben vorher Steine drauf gelegen, da hatte ein Gartenbaubetrieb seine Pflastersteine abgelegt, die sie brauchten. Und es ist da mit schweren LKWs drüber gefahren worden. Da hat sich keiner, weder von den Linken noch sonst irgendjemand, drüber aufgeregt, dass da eventuell noch Leute liegen.
Obwohl man schon wusste, dass da früher mal eine Grabstätte war.
Ja.
Das ist dann immer ein bisschen komisch, ne?
Das fand ich dann halt auch überzogen.
Wahrscheinlich auch, wenn man persönlich angegriffen wird. Ne? Das ist eben auch was, was man nicht, was, also Sie sind ja, Ihre Arbeit werden Sie ja wahrscheinlich als unpolitisch betrachten, oder?
Also ich bin im Fach selber als links verschrien, weil ich halt diese Aufarbeitung gemacht habe, Archäologie in der NS-Zeit.
Das reicht schon?
Das reichte. Also,
das finde ich allerdings schon bemerkenswert.
Ja, es hat mir mal ein Kollege an den Kopf gedonnert, dass mit dem Thema in einer Habilitation ich ja auch nur an der Roten Kaderschmiede in Bremen berufen werden konnte.
Allerdings diese Aufarbeitung, das ist doch so naheliegend, ich würde das gar nicht politisch verorten.
Doch, das ist...
Dann sind die Vor- und Frühgeschichtler aber auch ein bisschen speziell.
Die sind speziell. Es hatte vorher noch keiner zu dieser Thematik gearbeitet.
Ja, interessant.
Und dazu muss man dann vielleicht auch einfach erzählen, ich wollte mich eigentlich in Münster habilitieren, da hatte ich auch dieses Stipendium, das ist über die Uni Münster gelaufen. Und der Prof dort hat die Arbeit vorher lesen wollen und hat dann gesagt, bitte nehmen Sie die ganze Zeitgeschichte raus und reichen Sie nur den archäologischen Teil ein, dann habilitieren wir Sie hier und dann haben Sie erreicht, was Sie erreichen wollten.
Aber wie kommt das denn? Was ist das? Also
das sind Lehrer-Schüler-Verhältnisse gewesen. Man kommt sich auf Grabungen ja auch anders, man lernt Leute anders kennen, als wenn man nur irgendwo ins Büro geht. Ja, auf Grabungen ist man dem Wind und Wetter ausgesetzt. Mhm. Man hat auch manchmal zusammen eine Ferienwohnung, wenn es ganz weit ab ist, vom Schuss halt aus. So. Da lernt man sich halt anders kennen. Und die Schülergeneration, die noch bis weit in die 1990er Jahre auf den Professuren saß und in den Landesämtern saß.
Was hatten noch mit denen zu tun, die Nationalsozialismus Vor- und Frühgeschichte gelehrt haben?
Ja, und die ihre Stellen dem Nationalsozialismus verdankt haben.
Also. Die Idee wäre ich nie gekommen. Ich wäre aber auch nicht auf die Idee gekommen, dass jemand als links bezeichnen kann, der sich mit diesem ja wichtigen und auch interessanten Thema auseinandersetzt. Inzwischen ist das doch wahrscheinlich auch anders, oder? Dass man sich mit so einem Thema befasst und auch jüngere Studenten sich damit befassen.
Ja, es hat dann nach meiner Arbeit und nach mehreren großen Tagungen, die auch gelaufen sind zur Thematik, da ist was angestoßen worden. Das hat dann dazu geführt, dass einige Examensarbeiten und Doktorarbeiten auch dazu entstanden sind. Aber jetzt habe ich im Moment so das Gefühl, es flaut auch wieder so ein bisschen ab. Also, dass das schon so eine Welle gewesen ist bis 2010 ungefähr und das ist dann wieder ein bisschen verflacht.
Zwei Fragen habe ich noch. Nee, eigentlich drei. Die erste Frage, die hätte ich schon früher stellen können, was hat Sie eigentlich zu diesem Fach motiviert?
Das ist eine schwierige Frage. Ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt. Mhm. Meine Eltern sind beide schwerbehindert gewesen. Und meine Flucht so ein bisschen vor dieser Situation ist die Gemeindebücherei in Detmold gewesen, in der ich mir Bücher ausgeliehen habe. Und zwar gibt es von Herrn Sonnenleitner die Höhlenkinder. Mhm. Das ist so ein dreibändiges Werk, die durchleben erst quasi die Steinzeit, dann die Bronzezeit, dann die Eisenzeit. Das ist Kinderlektüre gewesen, die ich gerne gelesen habe, die ich auch mehrfach ausgeliehen habe. Und dann gab es natürlich so Sachen wie Göttergräber und Gelehrte. Und ich habe das kennen sehr viele halt auch. Und das hat schon eine gewisse Faszination auch auf mich ausgeübt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch immer andere Interessen gehabt, außer der Schule. Und meine schulischen Zensuren waren nicht so wahnsinnig toll. Mein Abitur habe ich geschafft, aber waren nicht so wahnsinnig toll. Und dann habe ich überlegt, ja, Anthropologie wäre auch so ein Fach, aber da gab es einen NC für und den hätte ich nicht geschafft. Und Vor- und Frühgeschichte konnte man Anthropologie als zweites Fach mit dazu nehmen. Und dann habe ich gedacht, Vor- und Frühgeschichte war ja auch was, was mich interessiert hat. Also habe ich mich dafür eingeschrieben. Gab es keinen NC und dann Anthropologie als zweites Fach dazu genommen und Geologie noch als drittes Fach dazu genommen.
Obwohl man schon wusste, obwohl Sie wahrscheinlich schon als Studentin wussten, dass es sehr schwer wird, in diesem Fach arbeiten zu können, ne?
Ja, mein Doktorvater, also mein späterer Doktorvater hat gesagt, Sie studieren ein tolles Fach, aber eine Stelle ist hinterher so gut wie aussichtslos.
Gutlose Kunst sozusagen.
Ja, und ich habe dann gedacht, na gut, ich will auch Familie haben und ich will nicht nur in der Wissenschaft bleiben. Und es hat sich dann immer mal wieder anders ergeben. Und von daher gesehen.
Alles richtig gemacht, trotz Neigungsstudium.
Ja, im Nachhinein ja, halt auch so. Aber es bedeutete auch immer einen Fuß drin lassen in der Wissenschaft, nie ganz rausgehen. Und auch zu Zeiten, als Familie mehr war, halt auch so zusehen, dass man drin bleibt.
Und es bedeutet wahrscheinlich auch schon Zeiten von Unsicherheit, ne? Wovon man, wie viel man nächstes Jahr verdient oder welche Aufträge man hat, Lehraufträge und so.
Ich habe zum Glück schon vor Beginn des Studiums meinen Ehemann kennengelernt, der ein Fach studiert hat, wo man viel, viel mehr Geld verdient als in der Archäologie, sodass ich mir da im Grunde genommen dann auch nie Sorgen machen musste.
Aber das weiß man ja von vielen Studenten, ne, die also vor Archäologie sowieso, Vor- und Frühgeschichte ja bis heute, dass das sehr schwer ist. Oft sind das dann Einjahresaufträge, ne,
Genau.
Bei Grabung und so weiter. Dann meine zweite Frage ist, mein Kollege hat geschrieben, es war ein stiller Abschied. Wieso war Ihr Abschied so still? Aus Ihrem Amt hier als Landesvorsitzender?
Ich fand ihn gar nicht still, weil ich habe ihn privat in einem größeren Rahmen gefeiert halt auch. Ich glaube, da waren so ungefähr 100 Leute da.
Ja, das ist schon ziemlich auch so laut, das kann man sagen.
Von daher gesehen, aber es gab halt und
keine
von
Pressemitteilung und so weiter, ne?
Nö, aber dafür fühle ich mich dann auch nicht verantwortlich.
Nee, aber das ist also ich würde das schon als Fauxpas ansehen, ne? Dann der Senats oder der Senatspressestelle, dass die Landesarchäologin doch nach sehr vielen Jahren geht. Hat sie das irgendwie getroffen oder stehen Sie da drüber?
Da stehe ich drüber.
Ah, ja.
Also, weil ich habe noch ein Gespräch mit dem Bürgermeister demnächst und mit Frau Imichholz, beide gemeinsam. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Das wird jetzt Anfang November stattfinden.
Aber es war wahrscheinlich schon ein Versäumnis, ne?
Ich weiß nicht, ob man es als Versäumnis bezeichnen kann. Es ist halt aufgrund der Stellenstruktur so schwierig gewesen, weil für mich verantwortlich ist die Uni. Ne, ich bin als Professor die Uni hat halt...
Ja, ob die zu jedem Abschied vom Professor...
Kommt eigentlich nicht, weil die anderen Professoren, wenn Sie sich das mal angucken, nur im Weserkurier, was berichten Sie denn über die Forschung der anderen Professoren? Hm. Wenig eigentlich. Da ist die Landesarchäologin schon immer die am häufigsten vorkommt.
Die Verabschiedung würde natürlich auch nicht so an die große Glocke gehängt. Ne?
Nee.
Stimmt. Aber trotzdem waren Sie eben auch Landesarchäologin.
Ich war auch Landesarchäologin.
Da ist ein bisschen durchs Raster gefallen. Da kann man wahrscheinlich nicht so große Vorwürfe machen. Einen kleinen Vorwurf kann man vielleicht machen, sag ich jetzt mal so.
Also wie gesagt, es gibt jetzt noch diesen Termin beim Bürgermeister und mit der Kulturstaatsrätin. Und da weiß ich nicht, was die von mir wollen.
Naja,
wahrscheinlich keine Ahnung.
Werden Sie sich bedanken, schätze ich mal.
Das werden wir dann sehen.
Sie werden Sie bitten, noch ein bisschen zu bleiben.
Ich habe ja schon 2 Jahre verlängert. Ich habe ja nicht zum Zeitpunkt, als ich in Pension hätte gehen können, aufgehört, sondern da habe ich selber den Antrag gestellt, dass ich noch 2 Jahre länger arbeiten möchte, weil sich abzeichnete, dass wir auf der Ausgrabung, auf der Reitbrake sehr viel länger brauchen und dass wir für die Auswertung noch was brauchen. Und ja. Und mein Mann ist ein bisschen jünger als ich, von daher gesehen, der muss noch ein bisschen arbeiten. Und dann habe ich gedacht, was soll ich dann schon?
In den ganzen Tag. Also den ganzen Tag. Sie machen ja jetzt auch noch weiter, ne? Also
ja.
Wie gesagt, das mit der Reitbrake mehr oder ehrenamtlich dann. Ne? So ganz los lässt sie das ja wahrscheinlich gar nicht.
Nee, das lässt einen nicht los, wenn man dann ein Schreiben bekommt aus einem kleinen Dorf in Russland. Und wo man merkt, da hat jemand, wahrscheinlich der Enkeltochter, eine Mail diktiert, um einfach sich nochmal zu bedanken, dass wir diese Erkennungsmarke gefunden haben, weil man jetzt das Schicksal einer Person und auch einer Familie hat aufklären können damit. Das, finde ich, ist etwas, was wir sonst in der Archäologie überhaupt nicht erleben.
Stimmt. Ich glaube, wer selber nicht jemanden hat, wo man nicht weiß, was aus ihm geworden ist, kann das gar nicht nachvollziehen, dass da immer so ein schmerzlicher Punkt ist.
Und dass sich das über mehrere Generationen bis in die jungen Leute heute, also ich habe mit der Enkeltochter dieses Mannes telefoniert, die auch als Geschichtslehrerin in Deutschland lebt, dass das eine solche Fehlstelle in der Familie hinterlässt. Das war mir vor Beginn dieser Ausgrabung auch nicht klar. Und Sie haben vorhin gesagt, man lernt noch immer ganz viel dazu. Und das ist mit dieser Ausgrabung auf der Reitbrake ja tatsächlich noch mal etwas gewesen, wo ich mich intensiv jetzt auch wissenschaftlich einfach mit beschäftigt habe. Dieser Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion hatte mich vorher schon mal im Zuge von Kulturgutraub auch beschäftigt. Aber was das für Auswirkungen wirklich für die sowjetischen Soldaten gehabt hat, die dann in deutsche Kriegsgefangenschaft gekommen sind, das war mir nicht klar. Dass das auch ein Stück weit das Verbrechen, weil viele von denen sind ja wirklich verhungert, dass das zu den Verbrechen der Wehrmacht gerechnet werden muss. Das war mir am Anfang, als wir auf der Reitbrake angefangen haben, auch nicht klar. Und von daher gesehen hat es da ganz viele neue Aspekte gegeben, für mich auch, die diese Ausgrabung zu einer der spannendsten machen, die ich erlebt habe.
Und zu einer der emotionalsten vielleicht, ne, weil tatsächlich mit Angehörigen, also da noch so ein so einen Link in die Gegenwart zu haben, das ist ja schon was sehr Spezielles.
Ja, oder auch so einen Massengrab auszugraben, wo man dann wieder feststellt, von diesen 29 haben 20 Erkennungsmarken getragen. Da können wir also etwas zur Geschichte dieser Menschen erzählen. Mhm. Aber 9 haben keine Erkennungsmarke. Mhm. Was ist mit deren Erkennungsmarken? Wir haben dieses Massengrab wirklich so sorgfältig ausgegraben, dass wir wirklich das genau sagen können, dass diese 9 keine Erkennungsmarke mehr haben. Was bedeutet das? Mhm. Haben andere Kriegsgefangene diese Erkennungsmarke abgenommen, damit sie vielleicht mehr zu essen kriegten und noch zweimal irgendwie zur Essensausgabe gehen konnten? Wir wissen es nicht. Mhm. Wir sind am Interpretieren und versuchen, das auch so verantwortungsvoll wie möglich hinzukriegen.
Mhm. Ich wollte Sie noch fragen, was Sie zum Ausgleich gemacht haben, weil ich kann mir, wenn man das so hört, hört sich das nicht an nach einem 9-to-5-Job. War das wahrscheinlich für Sie auch nie. Was haben Sie zum Ausgleich gemacht? Wenn Sie sagen, Sie haben auch genug Hobbys, Sie haben vorhin schon mal gesagt, jetzt Ruhestand, Sie haben 4 Enkel, Sie haben einen Hund, aber was ist das noch? Lesen Sie Krimis oder?
Ich lese Krimis, Asiaten? Ja.
Das war jetzt ein Schuss ins Blaue.
Ich lese Krimis.
Archäologie-Krimis gibt es auch.
Gibt es auch, ja.
Das ist wahrscheinlich so viel Blödsinn, dass man das kaum ertragen kann.
Nee, da gibt es. Ich habe jetzt gerade einen gelesen von der Ehefrau von Herrn Scalecki.
Ah, ja.
Halt auch so. Da geht es um eine tote Archäologin. Und Frau Scalecki hat natürlich auch eine Zeit lang mal Archäologie studiert von daher gesehen hat sie Ahnung und da ist das. Und ansonsten musste ich schon feststellen, dass in den Lokalkrimis hier in einem kommt dann auf einmal die Landesarchäologin vor.
Ach, tatsächlich?
Und ja, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber die am Tag des offenen Denkmals haben wir manchmal die Landesarchäologie auch geöffnet gehabt, um auch zu zeigen, was wir im Innendienst dann so machen. Und da waren mal ein Ehepaar mit kleinen Kindern da. Und ich habe das dann versucht, so kindgerecht wie möglich auch zu erklären. Und das hat jemand aufgenommen in diesen Krimi. Mhm. Und das fand ich dann also auch sehr witzig. Da hatte ich vorher überhaupt nicht mit gerechnet. Mhm. Oder auch, was ich erlebt habe, ist, dass man dann halt von der Nordsee-Zeitung auf einmal für einen April-Scherz eingebunden wird. Das natürlich auch was. Aber sie hatten nach den Hobbys gefragt. Ich gehe gerne mit dem Hund. Mhm. Ich fahre auch gerne Fahrrad. Und dabei kann man auch gut abschalten. Mhm. Und so ganz traditionell gehen mein Mann und ich abends die letzte Runde mit dem Hund gemeinsam. Und dann wird sich ausgetauscht über das, was am Tag passiert ist. Mhm. Und mein Mann hat sich also auch immer meine wissenschaftlichen Ergebnisse anhören müssen. Mhm. Und hat das also auch gut mitgetragen, hat auch manchmal gute Ideen gehabt. Denk doch mal darüber noch nach oder so. Also von daher gesehen, mein Mann hat mir auch bezüglich meiner Karriere den Rücken total freigehalten.
Das hört sich an, dass dann gleich 2 Leute was dazulernen. Sie direkt und Ihr Mann, indem Sie sich noch mit ihm darüber unterhalten. Das ist natürlich perfekt, ne?
Das ist natürlich schon so ganz gut, weil er ja arbeitet im Beirat in Gröpelingen mit. Und kann dann auch manchmal kleine Informationen dann schon aus der Landesarchäologie wieder in irgendwelche politischen Gremien auch geben.
Ja. Ja, Frau Halle, das war sehr interessant.
Ja, die Landesarchäologie ist immer spannend und interessant, Ausgrabungen auch. Und insgesamt wünsche ich mir für die Archäologie, dass es so weitergeht auf dem Niveau oder sich vielleicht noch verbessert, wie es jetzt ist.
Sie haben noch keinen Nachfolger, ich glaube, weil die Stelle so kompliziert zu besetzen ist, ne?
Nein, an der Uni hat man den Professorinnenanteil gestrichen.
Ach, das heißt, es ist leichter zu besetzen, aber die Person hat nicht mehr so viel zu tun. Das ist ja schade, oder?
Das ist anders dann. Das muss man einfach sagen. An der Uni hier in Bremen werden keine Archäologen ausgebildet, sondern es werden Historiker und Geschichtslehrer ausgebildet. Und bei den Geschichtslehrern finde ich es ganz, ganz schade, dass der Professuranteil gestrichen wird, weil dadurch lernen die im Grunde genommen zu wenig über Archäologie, dass Archäologie auch eine Geschichtswissenschaft ist, die mit anderen Methoden und mit anderen Materialien arbeitet. Aber für Kinder, die etwas über Steinzeit und Bronzezeit und Eisenzeit lernen sollen, ganz, ganz wichtig ist. Und das finde ich schade, dass dieser Teil der Ausbildung verloren geht. Für Leute, die sich wirklich für ein Archäologiestudium, habe ich auch immer empfohlen, dass sie doch dann an eine Uni gehen sollen.
Naja, das geht
weil das geht in Bremen nicht. Ja, es gibt zwar Leute, die bei mir Examen geschrieben haben, aber die haben dann halt jetzt eine Ausbildung. Also die haben jetzt eine Stelle als Museumsdirektor oder sonst irgendwie. Aber keine Archäologiestelle.
Aber trotzdem gibt es noch keinen Nachfolger oder noch keine Nachfolgerin, ne?
Eine kommissarisch wird es jetzt von Herrn Dr. Bischof gemacht, der ja für die Altstadt und Bremerhaven zuständig war, schon bevor ich gekommen bin. Dann soll eigentlich die Stellenausschreibung liegt seit 2 Jahren bald in der Kulturbehörde und wartet darauf. Aber es soll ja auch eine Umstrukturierung stattfinden. Mit der Baudenkmalpflege verspricht man sich Synergieeffekte und wie das ganz genau laufen soll, das muss dann die Kulturbehörde verantworten.
Das kann Ihnen inzwischen auch voll dann egal sein. Ne?
Da sage ich immer nach mir die Sinnflut.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. War sehr interessant. Selbst ich habe noch was dazu gelernt, auf jeden Fall. Schon allein sich mit Ihnen zu beschäftigen, also was Sie alles gemacht haben, das finde ich, war schon spannend genug. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ja, vielleicht, wenn die Reitparke, wenn das Projekt abgeschlossen ist, könnten wir uns ja vielleicht nochmal treffen und nur über dieses Thema reden, weil das natürlich hier den Rahmen sprengt. Da könnte man sehr lange drüber reden.
Da kann man ganz, ganz lange drüber reden. Und das ist tatsächlich etwas, was den Rahmen eines solchen Podcasts sprengen würde.
Machen wir nochmal eine extra Folge.
Da machen wir dann eine extra Folge. Prima. Da komme ich gerne wieder hierhin oder auch in den Kaiser Friedrich.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.